Das ist einmal von dem Marc Hofmann, Horvath auf der Flucht. Und zwar Gregor Horvath ist Gymnasiallehrer. Das ist witzigerweise auch der Beruf von dem Marc Hofmann, von dem Schriftsteller.
Man kann am besten über das schreiben, womit man sich auskennt.
Und er macht das sehr augenzwinkernd. Also
hallo zusammen, Nachts im Buchladen ist wieder da. Die Osterferien sind fast zu Ende, was den Vorteil hat, dass viele Buchhändler aus den Ferien zurückkommen, Urlaub gemacht haben und gelesen haben. Wie Claudia Hellmann von der Leseliebe. Du bist die Ferien über mit dem Boot über den Kanal geschippert, ja?
Ja, genau, richtig. Wir haben ein kleines Boot und wir sind von Emmerich am Rhein nach Münster-Füstrup gefahren.
Das hört sich gut an. Hattest du da Zeit zum Lesen oder hast du vor allem aus dem Boot rausgeschaut?
Nein, ich hatte tatsächlich Zeit zu lesen.
4 Bücher hast du heute mitgebracht und ich glaube, es ist so ziemlich ein Jahr her, da haben wir beim Buch gesprochen, die Kinder hören Pink Floyd. Da ging es um die Musik- und Popgeschichte der 70er. Da haben wir beide damals gesagt, super Buch. Und du hast mir heute versprochen, jetzt hast du so eine Art Nachfolger dafür dabei.
Ja, Nachfolger nicht. Also es erinnert vom Outfit schon so ein bisschen dran und vielleicht auch so die Richtung, wie man sich angesprochen fühlt, wenn man so ein Kind der 70er, 80er Jahre ist, wie ich, wie du vermutlich.
Bin ich, auf jeden Fall. Und damals, ich weiß noch, das Buch hatte auch so ein grellbuntes Partycover und dieses hier auch sieht auch irgendwie so aus wie Discolichter, heißt dementsprechend auch Großraumdisco von Christine Treves.
Ja, genau. Da bin ich zum einen über den Titel so ein bisschen hängen geblieben an dem Buch und wie du sagst, über dieses grell neonfarbige Outfit. Ich habe mich wiedergefunden, weil ich auch so ein Kind dieser Zeit bin. Es geht um eine junge Frau, die Annie, und die wächst im Norddeutschen sehr ländlich auf. Und ja, da war das halt mit Dauerwelle, mit Schulterpolstern. Ist man Popper oder ist man eher...
Hattest du eine Dauerwelle, als du jünger warst?
Ja, ich hatte tatsächlich eine Dauerwelle.
Mir ist das Gott sei Dank erspart geblieben. Meine Mutter hat es mir verboten, weil sie selbst dachte, sie hatte mal eine und hat so geweint. Und heute bin ich sehr froh, dass sie mir verboten hat.
Ich habe tatsächlich auch geweint, ja, muss ich zugeben, beim ersten Mal tatsächlich. Das sah ganz fürchterlich aus, aber es war halt so, so war die Zeit. Auf jeden Fall diese junge Frau, die wird halt ländlich groß. Und wie das auch damals so war es tatsächlich bei uns hier auch. Man fuhr dann in die nächstgrößere Stadt oder irgendwo in ein Industriegebiet, wo man eine Großraumdisco fand. Wir waren in Aalen. Ich habe ganz oft überlegt, wie hieß denn diese Disco noch, aber mir fällt leider der Name nicht mehr ein.
Ich bin damals immer von Hamm nach Werne ins Silmarillion oder eine Zeit lang nach Hamm ins P4 gefahren.
Okay, ja gut. Ja, und so in der Form muss man sich das halt vorstellen. Dieses Mädel beschreibt oder die jetzt Frau beschreibt zum einen ihre Zeit, wie sie aufgewachsen ist in dieser Zeit, was das auch heißt auf dem Land. Groß zu werden, auch so dieses, das gehört sich nicht, dir soll es besser gehen.
Also eigentlich fühlte man sich in der Zeit als Teenager ja ziemlich cool, aber es war eben dann doch gerade auf dem Land noch eine ziemlich altmodische Zeit.
Genau, altmodisch und konservativ in so sehr festgefahren auch alles und sie hatte halt den Traum, das Ziel, sie wollte Psychologie studieren. Und das hat sie über Umwege dann auch bewerkstelligt. Grundsätzlich geht es darum, oder es startet so, dass sie quasi beschreibt, wie sie groß geworden ist und das dann ja auch immer, wie die Schulzeit war, dass sie eine allerbeste Freundin hatte und dass sie sich jetzt aber scheut, zu einem Klassentreffen zu kommen. Also sie hat das 5-Jährige, hat sie nicht teilgenommen, 10-Jährige nicht und jetzt zum 35-Jährigen hat sie sich auf den Weg gemacht, aber fühlt sich ziemlich schlecht dabei. Und warum es ihr so schlecht dabei geht?
Erstmal weiß man es nicht.
Nee, man weiß es nicht und es wird auch wirklich von Grund her aufgearbeitet. Also es hat mit ihrer Kindheit, mit ihrem Aufwachsen zu tun, dann der Ausbruch, sie geht studieren, sie geht in eine Stadt, sie geht nach Bremen. Dann macht sie noch so einen studentischen Aushilfsjob beim Fernsehen Bremen. Das ist auch noch die Zeit, die kenne ich tatsächlich auch noch, wo es noch keine Privatsender gab, wo die gerade loslichten. Sie schildert, dass sie studentische Hilfskraft in der Gruppe um Rudi Carrell herum ist. Mhm. Und der soll ja hinter den Kulissen gar nicht so sehr sympathisch gewesen sein.
Ist das ein autobiografischer Roman?
das habe ich tatsächlich so gar nicht auf dem Schirm, weiß ich nicht. Ich fand's aber, für mich war das ganz plausibel. Also das würde ich so unterzeichnen, was sie geschrieben hat. Das ist so nachvollziehbar, das ist so authentisch. Das Kernstück dieses Romans ist aber nicht nur ihre Geschichte und ihr Werdegang und warum sie sich scheut, ihre alten Schulfreunde wieder zu treffen, sondern das hat auch damit zu tun, dass sie unter einer Zwangsstörung leidet. Sie führt so Zwangshandlungen durch und sie zählt halt immer, ne? Und dieses Psychologiestudium und dieser Job, das alles hilft ihr aber während der Zeit damit besser umzugehen und auch sich selbst so ein bisschen zu reflektieren. Warum tue ich das? Wie ist es dazu gekommen? Es gibt noch andere, die ganz andere Zwangshandlungen oder Zwangsstörungen haben. Sogenannte Ticks. Wie kann ich denen helfen? Und das ist so ein bisschen auch für sie so eine Selbsttherapie gewesen. Und das ist super interessant, ganz flüssig, ganz toll zu lesen. Und wie gesagt, dadurch, dass ich selber so von der Zeit auch noch mich da so wiedergefunden habe, war das in 2 Tagen durch. Weil das ist so schön, so mitreißend, spannend auch, weil wo geht's hin? Und natürlich die Auflösung, warum geht's ihr so schlecht und was passiert da so? Das sind auch so ein paar Sachen, wo man am Anfang nicht so viel mit anfangen kann, was ich aber nachher echt auflöst, wo man sagt, ach Herrgott, so war das Ganze. Also ganz toll, ganz empfehlenswert, mein wirklich gerade so ein Highlight, was ich entdeckt habe.
Also für alle, die in den 80ern jung gewesen sind, aber vielleicht auch die, die noch ein bisschen jünger sind, dürfen sie auch lesen.
Oder die es nachfühlen können. Ne? Beim Lesen muss man ja eben ein bisschen empathisch sein für andere Zeiten, andere Genre und ja, das kann, ist was für jedermann, ja.
Großraumdisco von Christine Drews. Das nächste Buch, hast du gesagt, ist ein etwas ruhigeres Buch, das Liebespaar des Jahrhunderts, Biografie einer Frau von Julia Schoch. Ich glaube, es ist eher ein literarisches Buch, oder?
Ja, so sehe ich das auch. Ich habe das gelesen, weil es hochgelobt im Vorfeld schon war, in der Presse, in der Werbung, für uns als Buchhändler auch schon im Vorfeld. Dann, weil es durch die Presse ging, viel beworben wurde. Und da habe ich, manchmal greift man dann ja auch mal zu einem Genre, was sonst nicht so das Lieblingsthema ist, und habe mich da mal drauf eingelassen. Es ist tatsächlich ein literarisches Buch, wo ich auch sagen würde, dass es eignet sich auch gut, wenn man vielleicht in einem Buchclub ist, das vielleicht mal mit mehreren zu lesen. Und da kann man verschiedene Ansatzpunkte auch mal diskutieren und sagen.
Vielschichtig, ja, viele Aspekte.
Ja, und auch viele Deutungsmöglichkeiten, glaube ich, gibt dieses Buch.
Erzähl mal die Geschichte.
Ja, es geht um wie es schon heißt, eine Biografie einer Frau. Es ist also angeblich eine fiktionale Biografie von der Julia Schoch. Also vielleicht ein bisschen autobiografisches dabei, aber auch ein bisschen fiktionales. Es wird in der Ich-Form geschrieben und es wird ganz ruhig und sachlich eigentlich geschildert, die Liebesbeziehung eines Paares. Und zwar aus der Sicht der jungen Frau, die sagt am Anfang, es war die große Liebe und es startete mit 3 Worten, ich liebe dich. Und jetzt ist sie aber an einem Punkt, wo sie sagt, und es endet mit 3 Worten, ich verlasse dich. Und so der Weg dazwischen, wie kam es von dem einen zu dem anderen? Was hat sich dazwischen verändert und wo ist die Liebe geblieben über die Zeit und was hat es ausgemacht? Was ist passiert, dass sie uns abhanden gekommen ist oder dass sie so sich weggeschlichen hat irgendwo? Das ist eigentlich wird sehr eindrücklich beschrieben. Und ich muss sagen, die Sprache von Frau Schoch ist hervorragend. Also es lässt sich, ist so wie Sahne schlecken, ne, wenn man das Buch liest. Also wirklich, es ist feine Kost und wirklich schön. Man darf nur keinen actiongeladenen Krimi oder so erwarten.
Genau. Nein, ein schmales Buch, ein nachdenkliches Buch, das Liebespaar des Jahrhunderts. Aber so wie ich dich kenne, ein Krimi hast du doch trotzdem bestimmt mit dabei, oder?
Genau. Und zwar wieder Krimis derart, wie ich sie gerne mag. Ich bin ja nicht so die Blutrünstige, sondern ich bin immer eine mit ein bisschen Drumherum-Geschichte. Und da habe ich 2 Krimis, die ich auch noch gelesen habe. Das ist einmal von dem Marc Hofmann, Horvath auf der Flucht. Und zwar Horvath, Gregor Horvath ist Gymnasiallehrer. Das ist witzigerweise auch der Beruf von dem Marc Hofmann, von dem Schriftsteller.
Man kann am besten über das schreiben, womit man sich auskennt.
Und er macht das sehr augenzwinkernd. Also das heißt, in seiner Freizeit tritt er tatsächlich auch noch als Kabarettist auf. Klassenfeind kennt man, glaube ich, die Serie. Und da ist der Marc Hofmann und nimmt so seinen Gymnasial- oder seinen Lehrerberuf auch so ein bisschen kabarettistisch auf die Schippe. Und das quasi spiegelt sich auch in seinen Krimis wieder.
Aber hier gibt's also Es gibt auch wirklich einen Mord oder was ist das für ein Krimi?
Genau, es gibt tatsächlich einen Mord und in diesem Fall ist es sogar so, dass der Lehrer selber unter Verdacht gerät. Denn wie er die Jugend so beschreibt...
Könnte man die auch schon mal umbringen?
Nein, das ist auf jeden Fall sehr aktuell, möchte ich jetzt sagen. Also das ist ein ganz aktueller Krimi, er spielt auch zur Pandemiezeit. Er schildert auch die schwierige Zeit für die Lehrer natürlich auch, dieses Distanzunterricht, also Moodle und was nicht alle, diese ganzen Plattformen, die man sich ja erstmal aneignen muss, dann die Kinder vor dem Bildschirm zu bekommen, dass die sich melden. Er schildert das so eindrücklich, dass der eine völlig gelangweilt da, der andere lockt sich nur ein, legt sich wieder ins Bett und wie er da arbeiten muss und wie frustrierend das aber auch für die Lehrer oft war, diese Zeit. Und das finde ich so ganz zeitaktuell. Das hat mich eigentlich auch total begeistert. Ja, und dann war eine Auseinandersetzung mit zwei Schülern und er wird jetzt von dem einen Vater, der meint, sein Sohn ist halt der liebste Engel unter Gottes Erden hier, auf Gottes Erden, der wird da verklagt, weil er den Sohn da so ein bisschen härter rangenommen hat. Und um diesem den Prozess noch abzuwägen, geht er zu diesem Arzt, zu diesem Orthopäden, der da aber dann tot liegt. Ja. Und deswegen gerät er natürlich in den Untermordverdacht. Und irgendwie ist leider auch sein Zwillingsbruder, der Kommissar ist, nicht der Kommissar, der in diesem Fall ermitteln darf, sondern ein total...
Das wäre ja auch Befangenheit.
Ja, und da kommt leider jemand, der den Zwillingsbruder als Kollegen völlig hasst und deswegen sofort für ihn klar war, der war's, ne? Also der Bruder muss es gewesen sein und der hat da gar keine Chance mehr oder weniger. Und jetzt fängt er an, so ein bisschen selber da die Fäden zu ziehen und dem Ganzen auf die Spur zu gehen. Und das ist also wirklich spannend. Immer wieder heiter, unterhaltsam, weil ja, so als Lehrer hat man dann doch manchmal ganz andere Ansatzpunkte.
Und ist auch nicht leicht.
Und die Schüler haben halt auch Langeweile in der Pandemie, möchte ich jetzt mal so sagen. Also da kommt Hilfe von ganz unerwarteter Seite auch. Und das Schöne noch an diesem Krimi ist, dass der Gregor Horvath, also dieser Gymnasiallehrer, ein Freund von Agatha Christies Poirot ist. Und immer wieder tauchen in diesem Buch Zitate auf und das ist köstlich. Und wie er, weil der Herr Horvath ist auch noch so ein klassischer Lehrer, also mit Lederschuhen, mit Gehrock. Er benutzt auch diese Worte Gehrock noch und ein bisschen altbacken, sagt man, aber doch sehr... Ja, einfach sehr straight und sehr konservativ und trotzdem sehr liebenswert. Ne? Und das macht dieses Buch einfach, finde ich, besonders.
Also Horvath auf der Flucht von Mark Hoffmann, der erste Krimi für heute. Und der zweite heißt Die Kirschen in des Mörders Garten.
Genau, von der Inka Stein. Das ist so vom Cover. Im ersten Moment hat es mich angesprochen, so klassisch Cornwell, Cozy Crime. Irgendwie so dachte ich, was Nettes und deswegen fühlte ich mich angesprochen. Hab dann gelesen, ein Schrebergarten-Krimi im MS.
Das klingt ja fast schon possierlich.
So, und dann spielt das Ganze am Rheinufer in Düsseldorfer Gegend. Und das fand ich sehr interessant und habe mich da mal drauf eingelassen. Und das muss ich auch sagen, fand ich richtig schön, denn es ist auch wieder so dieses Vereinswesen, diese Vereinsmeierei, gerade in so Kleingärten, der baut das an, der...
Auch wenn es Düsseldorf ist, ja?
Ja, trotzdem gibt es da diese Vereinsmeierei, genauso und... Da geht es um eine junge Frau, das ist die Marie jetzt in diesem Fall, die ihrer Tante oft im Kleingarten aushilft. Sie selber ist Künstlerin, baut in diesem Garten auch eine Stahlskulptur. Sie ist so Stahlkünstlerin, Schlosserin und hilft nebenbei der Tante ein bisschen und kriegt dann mit, wie die Vereinskasse plötzlich weg ist, wie an der einen oder anderen Stelle eine Tür aufgebrochen ist. Das sind erstmal so kleine Ungereimtheiten und man findet eine Tote in der Nähe des Kleingartens. Und durch viel Nachdenken, Gucken, neugierig sein, spüren, aufspüren, der Tante helfen, gerät sie da ganz schön tief rein und das macht das Ganze tatsächlich sehr spannend und ist nachher sogar auch selbst in Gefahr und dann kommt das LKA, das hat aber allerdings ganz andere Ansatzpunkte und interessiert die Einbrüche gar nicht, sondern hat nochmal einen anderen Aspekt da in dieser Kleingartenanlage und dann spitzt sich das Ganze zum High Noon zu und ich fand das super spannend, wirklich.
Also richtig spannend oder ist eher so putzig spannend?
Nein, es ist putzig spannend. Nein, ja, also weil ich
ein freundlicher
immer,
Krimi.
Nein, ein freundlicher Krimi. Ich stelle mir ja immer meine klassischen Krimileser vor, die so richtig, das muss so richtig düster und blutig und denen würde ich diesen Krimi natürlich jetzt nicht sofort als erstes empfehlen. Das ist was, wer es spannend mag, wer es aber auch wieder ein bisschen unterhaltsam mag, ja. Für den ist das genau das Richtige.
Also, Die Kirschen in des Mörders Garten von Inka Stein. Noch eine Empfehlung von Claudia, ein Schrebergarten-Krimi. Also ich fasse nochmal zusammen. Den hatten wir dann Hoffart auf der Flucht, Marc Hofmann, das Liebespaar des Jahrhunderts, Julia Schoch, außerdem Christine Drews, Großraumdisco. Ich danke dir. Und jetzt geht die Schule wieder los. Heißt es, nächste Woche wird es wieder voller?
Auf jeden Fall. Und am 23.04. ist Welttag des Buches. Und bei mir haben sich 5 Schulen angemeldet. Wir haben knapp 500 Schüler, denen wir Bücher schenken und mit denen wir Aktionen machen. Und deswegen wird jetzt ab kommende Woche wird es wieder trubbelig, ja.
Dann wird die Hütte voll. Ja, ich wünsche dir dann viel Nervenstärke für die nächsten Tage.
Danke dir, hat mich gefreut.